Es war etwas Großartiges. Ja, etwas Weltbewegendes im vollsten Sinne des Wortes. Aus einer lebendigen Gemeindearbeit in Antiochia, einer Gemeinde, die Menschen aus ganz verschiedenen Nationen beinhaltete, eine Gemeinde, in der die Gläubigen zuallererst Christen genannt wurden, wuchs die erste geordnete christliche Missionsarbeit. Und zwar nicht nur irgendwie aus den Gedanken und Fantasien und irgendwelchen Strategien von Menschen, sondern unter der deutlichen Führung des Heiligen Geistes und unter Bestätigung der Gemeindeältesten wurden Paulus und Barnabas ausgesondert, das Evangelium zu den Nationen zu bringen. Oh, was für ein herrlicher Tag. So kamen die beiden auch in die Gegend von Kleinasien, die damals Galatien genannt wurde. Und durch die Verkündigung von Jesus Christus, durch die Verkündigung des Evangeliums, kamen Menschen zum Glauben und christliche Gemeinden wurden gegründet, voller Freude und begleitet von den Kennzeichen des Heiligen Geistes, der die Herzen erneuerte. Einige Monate später kamen andere Missionare. Sie bekannten sich auch zu Jesus, aber sie kamen nicht aus Antiochia, sondern wahrscheinlich aus Jerusalem. Und ihnen war das jüdische Erbe besonders wichtig. Und sie besuchten diese christlichen Gemeinden, die gegründet wurden, nicht um ihnen das Evangelium zu bringen, sondern um diese Neubekehrten von ihrer besonderen Sicht und Position des Glaubens zu überzeugen. Um sie zu überzeugen, es ist schön, dass ihr an Jesus glaubt, es ist schön, dass ihr dieses Interesse habt, dass ihr nicht mehr irgendwelchen Götzen dient, aber euch fehlt noch was. Euch wurde noch nicht alles verkündigt. Und sie wandten viel Energie und Kraft und Zeit auf, um die Gemeinden zu belehren, dass noch ganz wesentliche Punkte zu ihrer Rettung fehlten. Ihrer Meinung nach gehört das Christentum unter die jüdische Aufsicht, unter das Gesetz. Und mit Gesetz meinen sie nicht bloß eine bleibende Bedeutung auch des Alten Testaments für uns Christen, sondern sie meinen insbesondere unter den Bund Moses. Die Speisegebote, in dem das Fleisch in rein und unrein unterschieden wird, oder auch die besonderen jüdischen Festtage und Zeiten, den jüdischen Kalender zu beachten und auch die Beschneidung als Zeichen, dass man ein Kind Abrahams ist und somit zum Volk Gottes gehören kann. Und das brachten sie nun zu diesen neu gegründeten Gemeinden, zu dieser Missionsarbeit, zu diesen ersten Früchten der Missionsarbeit und sagten hier, euch fehlt etwas. Und diese Judenchristen waren ziemlich geschickt, die Galater davon zu überzeugen, zu überreden, dass der Glaube und die Verbindung mit Christus allein noch nicht ausreicht. Nein, es braucht eine direkte Verbindung mit dem Volk Israel. Es braucht eine direkte Verbindung mit Mose zusätzlich zu der Verbindung mit Jesus Christus. Na, sie müssen schon noch einiges selbst in die Hand nehmen. Sie müssen sich bewähren. Sie müssen zeigen, dass sie die mosaischen Regeln folgen können, um wirklich den Segen von Gott zu empfangen. Und die Galater, die ließen sich beeinflussen. Und irgendwie haben diese judenchristlichen Missionare es geschafft, sich ihnen so darzustellen, wie überlegen sie aus Jerusalem eigentlich waren gegenüber Paulus und Barnabas und wie viel ursprünglicher und wie viel besser ihre Lehre ist gegenüber der, die den Galatern gepredigt wurde, durch die Galater damals zum Glauben kamen. Und sie redeten also verächtlich über Paulus, über seine Botschaft, über sein Werk. Er sei nur so eine Art verzogener Schüler, der bei den eigentlichen Aposteln gewesen ist, bei Petrus und bei Johannes und bei den großen Aposteln. Und der hätte dann die Botschaft übernommen, aber doch ein bisschen so angepasst, wie es ihm irgendwie in seinen eigensüchtigen Motiven angenehmer schien, hat es verdreht und so seine Mission vereinfacht. Er hat sich ein bisschen zu leicht gemacht mit euch Galatern. Aber die eigentlich biblische Botschaft, so meinten sie, ist eine andere. Und nun stellten diese neuen Missionare, die aus der Beschneidung, wie Paulus sie nennt, sie stellten sich hin und drehten die Lehre und die Gemüter der Galater einmal kräftig um. Und nachdem Paulus die ersten beiden Kapitel gebraucht hat, um all diese falschen Vorwürfe bezüglich seiner eigenen Person und seiner Lehre zu korrigieren, haben wir uns die letzten Wochen ziemlich intensiv mit den ganzen theologischen Argumenten von Paulus im dritten und im vierten Kapitel beschäftigt. Wie er den Galatern deutlich macht, dass seine Lehre völlig übereinstimmt mit der Heilsgeschichte Gottes. Und wie sowohl der Abraham-Bund als auch der Mose-Bund auf den neuen Bund in Christus hinweisen und darauf vorbereiten. Diese falschen Lehrer, sie halten den Mose-Bund als den höchsten Punkt, als die absolute Bergspitze der Heilsgeschichte. Näher kann ein Mensch Gott nicht kommen. Aber Paulus, er gebraucht hier in diesem Brief sehr, sehr heftige und Bilder und deutliche Worte, um zu zeigen, dass das Heil in Christus nicht durch Mose vermittelt wird, sondern Juden und Heiden, beide ganz ohne eigenen Verdienst, ganz ohne irgendwelche eigenen Werke im Glauben an Christus, den Segen und die Gnade von Gott empfangen müssen. Und so kommen wir Gott nahe und dürfen ihn sogar Abba, lieber Vater, nennen. Und er kommt uns so nahe und schenkt uns den Geist seines Sohnes. Und wir erfahren eine vertraute, eine persönliche Beziehung und Gemeinschaft mit Gott, der selbst im Mosebund noch mit allen möglichen Vorkehrungen getrennt war. Doch all diese großen lehrmäßigen Punkte dürfen uns nicht davon abbringen, zu sehen, dass der Galaterbrief nicht nur eine theologisch-theoretische Streitfrage über die Rechtfertigungslehre korrigiert und wieder zurechtrückt. Es geht Paulus um die Beziehung der Galater zu Gott und auch um ihre Beziehung zu Paulus als ihren geistlichen Glaubensvater. Es geht nicht nur irgendwie um eine akademische Streitigkeit, sondern es geht darum, wie habt ihr Gemeinschaft mit Gott? Worauf vertraut ihr, wenn ihr den Segen Gottes empfangen wollt? Und was hat das für Auswirkungen auf die Beziehung zwischen Christen? Nicht zuletzt um die Weise, wie auch die christliche Mission als Ganzes vorangeht. Was hat das für Auswirkungen auf zukünftige Gemeinden, die entstehen werden? Kein Wunder also, dass dieser Brief sehr emotional und sehr angespannt ist. In unserem heutigen Text, in unserer Serie durch den Galaterbrief, wird Paulus sehr persönlich. Und er dringt noch etwas tiefer hinein, indem er aufdeckt, welche Veränderungen und welche Folgen diese neue Haltung, die Galater gewonnen haben, mit sich bringt. Er zeigt ihnen auf, in ihrem eigenen Leben, was diese theologischen Fragestellungen, diese unterschiedlichen Positionen in der Lehre mit ihrem Leben machen. Und Freunde, das sollten wir uns vielleicht auch mal häufiger stellen. Das, was wir glauben, welchen Einfluss hat das auf unser Leben, auf unser Glaubensleben, auf unser Verhalten? Das Wort Gottes ist keine Spielerei, dass wir einfach mal so ein bisschen experimentieren können. Wenn wir glauben, dass das Wort Gottes Wahrheit ist, dann hat das, wie wir sein Wort verstehen, eine Auswirkung auf unser Leben. Bei der neuen, wir können sagen, bei der christlichen Gesetzlichkeit, die bei den Galatern so eingedrungen ist durch diese judenchristlichen Missionare, sieht Paulus eine gefährliche Haltung der Verachtung. Und darum heißt unser Thema heute gesetzliche Verachtung. Und wir lesen in Galater 4 die Verse 12 bis 16. Galater 4 ab Vers 12. Seid wie ich, denn auch ich bin wie ihr, Brüder. Ich bitte euch, ihr habt mir nichts zuleide getan. Ihr wisst aber, dass ich euch einst in Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündigt habe. Und die Versuchung, die euch mein Fleisch verursachte, habt ihr nicht verachtet noch verabscheut. Sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Wo ist nun eure Glückseligkeit? Denn ich bezeuge euch, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Erstens, Aufruf zur Versöhnung. Seid wie ich, denn auch ich bin wie ihr. Brüder, ich bitte euch, ihr habt mir nichts zuleide getan. Dieser Vers ist die erste direkte Aufforderung, oder grammatisch gesprochen, der erste Imperativ im Galaterbrief. Bemerkenswert. Paulus hat die Galater schon öfters direkt angesprochen in diesem Brief. Aber hier ist die erste Aufforderung zum Handeln. Die erste Aufforderung, was sie tun sollen, was sie verändern sollen. Brüder, ich bitte euch, das zeigt, wie dringend, wie wichtig es ihm ist. Er gibt dem Nachdruck. Es ist nicht die Befehlsform eines Herrschers. Ich erlasse ein neues Gesetz, das müsst ihr jetzt tun, sondern wir sehen hier jemand, der wirklich um die Seelen ringt. Brüder, ich bitte dich, ich bitte euch, seid wie ich. Doch wozu genau ruft er hier eigentlich auf? Er sagt ganz knapp, seid wie ich, denn auch ich wie ihr. Und hier kann man dann ergänzen, denn auch ich bin wie ihr oder ich war wie ihr oder ich wurde wie ihr. Und es könnte sein, dass Paulus hiermit seine Bekehrung und seine Sichtänderung meint, wie er sie in den ersten beiden Kapiteln auch beschreibt und darlegt. Seid wie ich heißt demnach, denkt wie ich. Habt diese veränderte Denkweise, wie ich auch ich sie erlebt habe. Ja, so wenn er sagen würde, ich war auch mal so wie ihr, habe auch eins so gedacht wie ihr. Ich hielte die Beschneidung und die anderen Vorschriften des Mosebundes für so absolut notwendig zum Heil. Ich habe da so geeifert, ich erwartete damals den göttlichen Segen, das göttliche Wohlgefallen zu erlangen, wenn ich mich besonders viel anstrenge, mich an all das halte. Aber Jesus hat meine Meinung geändert. Ich bin mir ganz sicher, dass ihr, wenn ihr diese Dinge im wahren Licht sehen würdet, dann auch von dieser falschen Gesetzlichkeit abtreten könnt. Gebt diese Überzeugungen, diese falschen Überzeugungen auf, dass ihr mit eurer eigenen Leistung Segen von Gott empfangen könnt. Seid wie ich jetzt, der ich in der Gnade, in Christus, die einzige Grundlage meiner Hoffnung sehe als Sünder. Oder es könnte auch sein, dass er die lehrmäßige Position der christlichen Freiheit, mit der er auch damals als Missionar in Galatien tätig war und was er dann in Kapitel 3 und 4 verteidigt, meint. Dass es so viel heißt wie, seid wie ich, so viel, also handelt so wie ich. Ja, übt eure christliche Freiheit aus, ahmt mich nach in meiner Position, wo ich nicht irgendwie zu euch gekommen bin und habe euch all diese Speisevorschriften und all diese Regeln gegeben und euch empfohlen, euch beschneiden zu lassen, sondern obwohl ich ein gebürtiger Jude bin, der ich einst unter dem Gesetz stand, bin ich wie ein Heide geworden, um euch zu erreichen. Warum solltet ihr Heiden, die ihr nie unter dem Gesetz Mose standet, euch jetzt doch irgendwie noch diesem Gesetz wieder unterwerfen, wo doch selbst diejenigen, die es einst befolgen sollten, das Volk Israel, es sogar für sie abgetan ist, weil jetzt Christus gekommen ist und sie sind nicht mehr verpflichtet, unter diesem Bund zu sein. Diese beiden Deutungen sind, sind durchaus möglich und werden auch von vielen Auslegern so vertreten. Das ist sozusagen eine der bekannten Weisen, diesen Vers auszulegen. Doch unter anderem Martin Luther und auch einige andere, sie sehen hier eher einen Aufruf und eine Bereitschaft zur Versöhnung. Und ich glaube tatsächlich, dass das hier besser passt in den direkten Kontext. Weil Paulus ergänzt, Brüder, ich bitte euch, ihr habt mir nichts zuleide getan. Es ist also eine auffordernde Bitte, seid wie ich, denn auch ich bin wie ihr. Und wir können es am besten verstehen als eine ausgestreckte Hand der Versöhnung. In 1. Könige 22, Vers 4 im Alten Testament, da gibt es eine Begegnung zwischen zwei Königen, dem König vom Nordreich, von Israel, und dem König vom Südreich, von Juda. Und da fragt der König aus dem Nordreich, willst du mit mir nach Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen? Und da sagte Josaphat zum König von Israel, ich bin wie du, mein Volk ist wie dein Volk, meine Pferde sind wie deine Pferde. Und in diesem Kontext bedeutet diese Formulierung, diese Redeweise, ich bin ganz mit dir verbunden, uns trennt nichts, du kannst über meine Mittel verfügen, als wären sie deine eigenen. Wenn der Apostel also hier zu den Galatern sagt, seid wie ich, denn ich bin wie ihr, dann ruft er dazu auf, leg doch diese trennenden, diese herzlosen Gefühle mir gegenüber ab. Trotz allem, was vorgefallen ist, wie auch immer diese falschen Brüder es geschafft haben, euch so von mir abzubringen und so schlecht von mir und meiner Lehre zu denken. Ich sage euch, bei allem, was geschehen ist, bei aller Enttäuschung und bei aller Anspannung, ich habe euch herzlich lieb. Ich bin wie ihr. Ich lege euch nichts zur Last. Den Korinthern, die sich auch ziemlich heftig gegen Paulus und seine Autorität erhoben haben, sagt er etwas Ähnliches. In 2. Korinther 6 sagt er, unser Herz ist weit geworden, ihr seid nicht beengt in uns. Und ruft dann auf, werdet auch ihr weit. Ja? Also diese Form, ich bin bereit, euch aufzunehmen. Von meiner Position aus steht nichts zwischen uns. Steht nichts im Wege zur Versöhnung. Seid doch auch in dieser Haltung mir gegenüber. Macht euer Herz weit. Seid wie ich, denn ich bin wie ihr. Ihr kennt bestimmt alle diese Situationen, wo du dich falsch verhalten hast. Und du weißt, ach Mann, dieser Person habe ich richtig Unrecht getan. So wie ich über sie geredet habe oder so wie ich mich verhalten habe, ich schäme mich dafür. Ich merke, dass das war nicht richtig. Aber du traust dich gar nicht, zu deinem einstigen Freund zuzugehen, weil du denkst, jetzt ist eh zu spät. Irgendwie ich kann es nicht mehr rückgängig machen und der will mich bestimmt nie wiedersehen. Wenn ich mich auch nur auf 10 Meter nähere, wird er schon abdrehen und sagen, nee, komm, mit dir will ich überhaupt nichts zu tun haben. Und Paulus bestätigt hier, ich bitte euch, ihr habt mir nichts zuleide getan. Von meiner Seite aus steht der Versöhnung nichts im Wege. Ich bin bereit, das alles mit Liebe zu bedecken. So als wäre nichts geschehen. Wie auch immer diese Leute es geschafft haben, mich so in Verruf zu bringen bei euch. Solche Lästerungen oder Verleumdungen aufzubringen. Ich bitte euch, seid wie ich. Ich bin wie ihr. Ihr habt mir nichts zuleide getan. Lasst euch nicht durch diese Dinge so von der Verbindung und Einheit abziehen, Brüder. Ich bitte euch. Und wir sehen hier, Paulus ist nicht nachtragend. Er ist nicht stolz und überheblich und sagt, wie konntet ihr auch so den geringsten Zweifel an mir haben? Ich, der große Apostel, der große Missionar. Wie konntet ihr es wagen, auch nur daran zu denken, ich könnte irgendetwas falsch gemacht haben oder irgendetwas falsch gelehrt haben? Oh nein, Paulus, er bewahrt einen demütigen Geist. Es geht ihm ja wirklich um die Beziehung, ja, um die Gemeinschaft mit den Gläubigen, um ihre Gemeinschaft mit Gott und um seine Gemeinschaft mit ihnen. Nicht um seinen Namen, nicht um seinen Ruf, nicht um seinen Stolz. Und hier kommen wir wieder zum Anfang. Natürlich ist auch die Lehre wichtig für echte Einheit. Und diese falschen Missionare, sie sahen Paulus wie einen Abtrünnigen, wie einen unwürdigen Lehrer. Sie brachten Spott und falsche Vorwürfe gegen ihn vor. Und ja, damit die Galater mit Paulus ganz verbunden sein können, ist es wichtig, dass auch sie die biblische Lehre und die biblischen Argumente verstehen, wie auch die göttliche Berufung und Bestätigung von der Verkündigung von Paulus. Aber Paulus geht es nicht nur darum, Recht zu haben, als vielmehr die Herzen zu Christus und zur brüderlichen Einheit unter den Gläubigen zu gewinnen. Und er ist von sich aus bereit zu vergeben. Ja, als derjenige, der verletzt wurde, der missachtet wurde, sogar den ersten Schritt zur Versöhnung zu machen. Seid wie ich, denn ich bin wie ihr. Brüder, ich bitte euch. Wir sehen hier also einen Aufruf zur Versöhnung. Einen demütigen Aufruf in Vergebungsbereitschaft. Und zweitens, Aufnahme des Schwachen. Er erklärt, ihr wisst aber, dass ich euch einst in Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündigt habe. Und die Versuchung, die euch mein Fleisch verursachte, habt ihr nicht verachtet noch verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Wenn wir an die Anfänge der christlichen Mission denken, dann staunen wir vielleicht über diese Zeichen und über die Kraftwirkungen des Geistes, mit denen Gott damals das Werk bestätigte. Und diese erstaunlichen Erfolge, die wir in der Apostelgeschichte lesen. Überlegt einmal, wie viele Gemeinden Paulus und seine Mitarbeiter in so kurzer Zeit gegründet haben. Sie reisen einmal durch Kleinasien und überall entstehen Gemeinden. Jede Missionsgesellschaft würde davon träumen. Paulus übertrifft doch alle Erwartungen von Missionsarbeit, oder? So ein Erfolg, so ein Gewinn, so eine scheinbare Leichtigkeit. Doch Paulus erlebte die Arbeit oft in einer ganz anderen Perspektive. Sein Dienst war gekennzeichnet von lauter Schwachheit, von vielen Rückschlägen, von Verfolgungen, unfassbaren Schmerzen, Hass und Verachtung, böse Nachstellungen und viel Leid. Und das gebrauchte Gott in seiner weisen Vorsehung aber, um den Dienst von Paulus erst recht zu stärken, innerlich zu stärken und ihn sogar zu führen, seinen Weg zu leiten. Paulus schreibt, dass er den Galatern einst in Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündete, oder besser heißt es noch, durch Schwachheit des Fleisches. Mit Fleisch meint Paulus seinen Körper, also nicht das sündige Verlangen, was auch manchmal biblisch als Fleisch bezeichnet wird. Aber Schwachheit des Fleisches ist eine übliche Weise, um eine Krankheit oder um eine körperliche Verletzung zu beschreiben. Er hatte ein Leiden an seinem Körper, das seine Kraft minderte. Wegen oder durch eine Krankheit oder eine ernste körperliche Verletzung kam es überhaupt dazu, schreibt Paulus, dass er und Barnabas die Orte in Galatien besucht haben. Vielleicht wollten sie eigentlich in eine andere Richtung. Aber irgendwie hatte es etwas mit dieser Schwachheit zu tun, dass er überhaupt die Gegend von Galatien besucht hat. Dass er überhaupt dazu kam, dort zu predigen. In Apostelgeschichte 13 erfahren wir keine näheren Details, aber in Apostelgeschichte 13, ab Vers 13 steht, als aber Paulus und seine Begleiter von Paphos abgefahren waren, kamen sie nach Perge in Pamphylien, Johannes aber sonderte sich von ihnen ab und kehrte nach Jerusalem zurück. Sie aber zogen von Perge aus hindurch und kamen nach Antiochia in Pisidien. Und Antiochia in Pisidien ist die erste Stadt in der Provinz Galatien. Von der Küstenstadt Perge ziehen sie also ins Landesinnere und dann erreichen sie Galatien. Und Paulus sagt, wegen der Schwachheit des Fleisches. Und nun werden hier einige Theorien aufgestellt. Ihr könnt euch das vorstellen. Manche sagen, vielleicht litt Paulus an Malaria, sodass er von der schwülen Küstenregion in die kühleren Höhen gehen musste, um sich zu erholen. Und deswegen kam er vielleicht nach Galatien. Und andere sagen, er hatte ein schweres Augenleiden, weil es in Vers 15 heißt, die Galater hätten sogar ihre eigenen Augen ausgerissen und ihm gegeben, wenn das möglich gewesen wäre. Aber letztendlich haben wir nicht viele Informationen und können zu keinem eindeutigen Schluss kommen, inwiefern denn überhaupt diese Schwachheit in seinem Fleisch ihn dazu geführt hat, nach Galatien zu gehen. Was wir aus dem Kontext erfahren, ist aber, dass dieses körperliche Leiden von Paulus so deutlich und so auffällig war, dass es zu einer Versuchung wurde für die Galater. Das heißt, die Galater, die Paulus gesehen haben, die ihn erlebt haben, das war es war schwer, damit umzugehen. Es war irgendwie schwer, das zu ertragen oder auszuhalten oder richtig einzuordnen. Und zwar nicht nur eine Versuchung, es anzusehen, zu sagen, oh, das sieht aber irgendwie schmerzhaft aus oder so, sondern eine Versuchung, Paulus nicht wegen dieser körperlichen Schwachheit zu verachten und zu verabscheuen. Das war die Versuchung. Dass sie Paulus sehen und sagen, wer bist du denn? Was hast du uns denn schon zu sagen? Schau mal, wie erbärmlich du aussiehst in deinem Leid, in deiner Schwachheit. Das Wort verabscheuen heißt wörtlich ausspucken. Na, wir kennen alle diesen Drang, wir haben irgendwas Falsches gegessen, was ganz eklig ist und wir rennen schnell zum Mülleimer und wollen es ausspucken. Aber damals war es auch ein Zeichen der Verachtung, wenn man vor jemanden auf den Boden gespuckt hat. Manche Krankheiten in der heidnischen Umwelt wurden auch gedeutet als eine dämonische Besessenheit. Ja, und man spuckte Seuchen vor die Füße, wo man denkt, oh, die sind doch irgendwie von irgendeinem bösen Geist besessen und damit ich deutlich mache, ich habe nichts damit zu tun, ich habe nichts mit dem zu tun, ich will keine Gemeinschaft mit ihnen, spuckten sie denen vor die Füße. Aber Paulus schreibt, die Versuchung, die euch mein Fleisch verursachte, habt ihr nicht verachtet noch verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Nicht wie irgendwie einen Besessenen, sondern ganz im Gegenteil, ihr nahmt mich auf wie einen himmlischen Boten. Ja, wie den Retter selbst. Und wie gesagt, wir können uns nicht sicher sein, was genau hier gemeint ist. Doch ich vermute, es sind die schweren Verletzungen an Paulus Körper, die er durch die Feinde des Evangeliums erlitten hat, aufgrund seiner Verkündigung. Er wurde mehrfach mit Stöcken geschlagen, verprügelt, gefesselt, litt Hunger und Verfolgung. In der Küstenstadt Perge wandte sich Johannes Markus von ihnen ab und er fuhr zurück. Das haben wir gerade gelesen in Apostelgeschichte 13. Wie gesagt, keine Details, aber es ist gut möglich, dass sie auch dort Bedrängnis erfuhren, dass sie geschlagen wurden oder verfolgt wurden und dass sie deswegen in die nördliche Richtung nach Galatien fliehen mussten. Und Johannes Markus hat gesagt, nee, Freunde, bei irgendwelchen schönen Bibelstunden bin ich dabei, aber sowas, das ist mir zu viel. Wenn ich blaue Flecke davon trage oder offene Wunden, das ist es mir nicht mehr wert. Und auch dort in Galatien wurde Paulus von Heiden und Juden und den Obersten bedrängt, erfahren wir in der Apostelgeschichte. In Lystra wurde er sogar gesteinigt. Und als man dachte, er sei tot, da stand er wieder auf und predigte weiter. Diese großartige Erfolgsgeschichte der Mission, wenn wir hineinschauen, wenn wir Paulus erlebt hätten, wir hätten ein anderes Bild von der Missionsarbeit. Denn er war ein geschlagener Mann, voller Wunden, einen vernarbten Rücken, voller Schwachheit. Paulus musste ein erbärmliches Bild abgegeben haben. Die Wunden und Verletzungen, die Schmerzen und Einschränkungen, die seine Leiden mit ihm brachten, all das hatte überhaupt keinen Anschein von einem starken Helden, einem mächtigen Gesandten, einem christlichen Superhelden, der sich hinstellen kann und sagen kann, hier bin ich, hört mir zu, ich kann all eure Probleme lösen. Sondern Paulus, ob wegen einer Krankheit oder wegen seiner Wunden, er sah aus eher wie einer der von Gott bestraft ist, vor dem man verächtlich ausspuckt und sagt, oh, mit so einem möchte ich bloß nichts zu tun haben, nicht, dass auch noch irgendwie ein Leid auf mich zukommt. Der Mann sieht nicht aus wie ein Mann des Segens. Und trotzdem, die Galater nahmen Paulus an, wie einen himmlischen Boten, wie einen Engel, ja, wie Jesus Christus selbst. Denn sie erfuhren, dieser Mann in all seiner Schwachheit, in all seinem Gebrechen, er verkündigt eine Kraft, eine Macht, die wir noch nie erlebt haben, von der wir nichts wussten. Bei all der äußeren Schwachheit, die Botschaft ist mächtig. Er hat eine wunderbare Botschaft und diese äußere Schwachheit war ihnen kein Hindernis, denn sie erkannten die geistliche Kraft und den Reichtum der Gnade, die Paulus verkündigte. Nun, interessant ist, dass Paulus nicht sagt, wisst ihr eigentlich, Galater, was ich für Leid und Schmerzen und Not auf mich genommen habe, um euch das Evangelium zu bringen? Wisst ihr, eigentlich, dass ich fast gestorben wäre, nur weil ich euch die Gnade von Jesus verkündigen wollte? Ist das euer Dank? Es ist hilfreich, nicht nur zu verstehen, was Paulus hier schreibt, sondern auch, was er hier nicht schreibt. Was wir vielleicht geschrieben hätten in seiner Situation. Warum schreibt er nicht, schaut einmal, was ich alles gelitten habe, um euretwillen? Nein, er schreibt aus einer anderen Perspektive. Er beschreibt sein körperliches Leiden, aber völlig aus der Perspektive der Galater. Nicht um seinen Verdienst, um sein Opfer, um all seine Werke zu betonen, sondern was betont er hier? Was betont er? Er betont die herzliche Aufnahme, die Galater damals bewiesen haben. Weil das gepredigte Wort Gottes ihnen deutlich machte, diese Botschaft von Paulus ist himmlisch. Diese Botschaft ist von Gott. Wir müssen bei ihm nicht den Dämon der Krankheit austreiben, wie manche es vielleicht heute ansehen würden. Paulus macht deutlich, Freunde, merkt ihr eigentlich, was sich bei euch verändert hat? Merkt ihr, wie ihr euch verändert habt? Durch diese neue Lehre, durch diese neue Sichtweise. Die Predigt des Evangeliums hat euch damals dazu gebracht, eure Häuser und eure Herzen zu öffnen, trotz all meiner Schwachheit. Habt ihr nicht auf diese Äußerlichkeiten geschaut, sondern habt gesehen, diese geistliche Kraft. Aber jetzt, durch diese neuen Regeln und diese neuen Lehren und all das, womit ihr euch rühmen wollt, all diese Dinge, die ihr jetzt aufzählen wollt, was euch besser macht als die anderen und wie gerecht ihr seid vor Gott, es bringt euch dazu, dass ihr anders auf mich seht. Diese Missionare, die zu euch gekommen sind, sie gaben euch vielleicht ein ganz anderes Bild als Paulus damals. Sie kamen auf wie so starke, selbstbewusste, redebegabte, ansehnliche Männer. Sie sagen, oh, wir haben euch etwas zu erzählen. Und man hörte ihnen zu und sagte, oh, so möchte ich auch mal sein. Sie fühlen sich so überlegen. Und jetzt schauen sie auf Paulus herab. Jetzt verachten sie ihn. Jetzt verachten sie ihn. Und das ist, was die Gesetzlichkeit mit ihnen gemacht hat. Das Evangelium der Gnade machte sie herzlich und aufnahmebereit, trotz aller Schwachheit. Aber jetzt, wo sie glauben, wenn sie sich an das Gesetz halten, wenn sie all das beachten, was diese Jerusalemer Boten ihnen sagen, dann sind sie besser als Paulus. Dann können sie auf Paulus herabsehen und sagen, ha, jetzt verstehe ich, warum er so ein erbärmliches Bild abgab. Jetzt habe ich auch so ein Bild von ihm. Wie einen schwachen, törichten Mann. Diese Lehre einer christlichen Gesetzlichkeit, dass wir durch unsere eigenen Werke doch noch mehr Gunst, mehr Segen, eine bessere Stellung bei Gott finden können, ist eine Versuchung. Eine Versuchung, Mitchristen zu verachten und zu verabscheuen. Vor den vermeintlich Schwachen auszuspucken. Mit dir habe ich nichts zu tun. Von dir habe ich keinen Gewinn. Drittens, Aufgabe der Freundschaft. Vers 15, wo ist denn eure Glückseligkeit? Denn ich bezeuge euch, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Bin ich also euer Feind geworden? Weil ich euch die Wahrheit sage. Glückseligkeit ist ein wunderbares deutsches Wort. Es beschreibt die Freude und die Bestätigung eines geistlichen Segens. Nicht nur den Segen für sich, sondern die Freude und den Segen, den diese Gnade mit sich bringt. Im Leben der Galater war diese Freude daran, dass Jesus Christus die Vergebung all ihrer, in Jesus Christus die Vergebung all ihrer Sünden zu haben und bei Gott angenommen zu sein, so groß, dass es sie bewegt hat zu echter, selbstloser Liebe. Sie waren nicht damit beschäftigt zu überlegen, was sie noch alles tun müssen, wie sie noch mehr Punkte bei Gott sammeln können, worin sie sich von anderen Gläubigen abheben können, sodass sie sich besser fühlen und überlegen, wie sie zeigen können, dass sie besser sind, dass sie gerechter sind, dass sie mehr Gunst bei Gott verdient haben. Nein, die Freude an dem Heil Gottes förderte in ihnen eine Liebe, die nicht berechnet. Denn ich bezeuge euch, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Nun, vielleicht hatte Paulus Augenprobleme durch eine Krankheit oder durch die vielen gewaltsamen Misshandlungen, aber es ist gut möglich, dass dies einfach eine Redewendung ist, so wie wir vielleicht sagen, ich würde meinen rechten Arm geben oder ich würde mir ein Bein für dich ausreißen. Das Auge ist etwas Kostbares. Wir hüten etwas wie unseren Augapfel, sagen wir. Und die Galater, so neu erfüllt von dem Geist Gottes und die Gewissheit ihres Heils, aus ihnen strömte nur so die praktische, aufopfernde, herzliche Liebe hervor. Als Paulus und Barnabas Jesus verkündeten, der gestorben ist, um Sünder Gnade zu erweisen, Vergebung ihrer Schuld. Oder da brachte es etwas hervor im Leben der Galater. Eine herzliche und tätige Liebe. Doch was hat sich nun geändert? Aus Liebe wurde Feindschaft. Warum? Weil Paulus ihnen sagte, dass sie sich nicht durch ihre eigene Kraft, nicht durch ihre Leistungen und Anstrengungen, sondern allein aus Gnade, allein durch Glauben, allein in Christus den Segen Gottes empfangen können. Er bestätigt das, was er schon früher gepredigt hat. All das, worüber ihr euch jetzt rühmt, all das, was ihr versucht, in eurer Kraft anzusammeln, um besser dazustehen, ist alles nichts. Die Gnade Christi ist alles. Und das macht plötzlich aus Freunden Feinde. Das erzürnt und erregt die Galater in einer Weise, dass Paulus sagt, wie merkt ihr eigentlich, was passiert? Wie kann es sein, dass ich euer Feind geworden bin? Wenn wir den Segen Gottes ganz aus Gnade empfangen, ist kein Raum mehr zum Ruhm, kein Raum mehr zum Stolz, kein Raum zur Überheblichkeit, kein Raum zum Vertrauen auf sich selbst und diesem ständigen Vergleichen. Ich bin besser als der und besser als der und größer als der und mach mehr als der. Und diese Botschaft der Gnade haben die Galater einst freudig aufgenommen. Und zwar zu dem Zeitpunkt, als sie selbst als götzendienerische Heiden zum ersten Mal von dem Evangelium hörten und zum Glauben kamen. Und merken, wow, das sind Männer, die machen sich auf den Weg zu uns, um uns von einem Gott zu berichten, von dem wir niemals was gehört haben. Der uns berichtet von einer Liebe, die uns niemals in den Sinn gekommen wäre. Dass wir vor Gott angenommen sein können, ohne dass wir es verdienen. Aber als die neuen Missionare ihnen zeigten, wie sie jetzt als Christen sich von anderen abheben können, wie sie sich jetzt von den schwachen Leuten wie Paulus absetzen können, wie sie ihre eigene Kraft gebrauchen konnten, um sich selbst eine bessere Stellung vor Gott zu erarbeiten. Oh, da ist auf einmal diese aufopfernde Liebe dahin. Da ist Paulus, der Schwache, ein Feind des eigenen Selbstbewusstseins und kein Freund mehr. Der Apostel stellt den Galatern hier vor Augen, merkt ihr eigentlich, wie ihr euch verändert habt? Merkt ihr eigentlich, dass ihr geistlich überhaupt nicht gereift seid? Sondern im Gegenteil. Zu dem Zeitpunkt, als euch das Evangelium zum ersten Mal gepredigt wurde, wart ihr geistig reifer als jetzt. Merkt ihr eigentlich, wie ungeistig, wie unchristlich, wie ungnädig, wie lieblos und selbstzentriert diese Lehre euch gemacht hat? Wo ist nun eure Glückseligkeit? Wo ist jetzt eure Freude des Heils? Wo ist jetzt die Gewissheit des Segens bei euch? Aus der heraus all diese Gnadenwirkungen entstanden sind. Und das wollen wir auch in ein paar wenigen Anwendungen uns anschauen. Wo ist deine Glückseligkeit? Ich frage dich das. Wo ist deine Glückseligkeit? Das Heilmittel gegen Gesetzlichkeit, gegen diese gesetzliche Gesinnung ist nicht, ach, siehst einfach mal alles ein bisschen lockerer. Nein, das Heilmittel für Gesetzlichkeit ist, finde deine Glückseligkeit in Christus allein. Und darum frage ich dich, wo ist deine Glückseligkeit? Wo ist deine Freude? Wo ist deine Gewissheit der Segnungen Gottes? Wo ist deine Gewissheit, deine Freude daran, dass du bei Gott angenommen bist? Woran machst du sie fest? Suche die Freude und die Gewissheit des Heils nicht in deiner Kraft, nicht in deiner Leistung, nicht in deinem Erfolg. Finde sie in Christus. Denn in Jesus finden wir Gnade. Paulus kam mit dieser Botschaft zu den Heiden, die so fern von Gott waren, ja die Feinde Gottes waren, versklavt in ihren Sünden. Und er verkündete ihnen das Evangelium der Gnade, der Vergebung, dass Gott versöhnungsbereit ist. Dass Gott seine Hand ausstreckt. Durch Jesus Christus kann die Feindschaft überwunden werden. Als hätten wir Gott nie etwas zuleide getan. Ja, Gott ist wie wir geworden, um uns anzunehmen, um uns zu versöhnen. All unsere Vergehen können gesühnt, ja fortgenommen werden, als hätten wir Gott niemals durch Sünde beleidigt oder sein Gesetz übertreten. Denn Jesus ist nicht nur vergebungsbereit, sondern voller Erbarmen nimmt er armselige und schwache Sünder auf. Als Gott Mensch wurde in Jesus Christus und auf dieser Welt lebte, wie viel Grund hätte Christus gehabt, vor den Menschen auszuspucken und zu sagen, ich habe nichts mit euch zu tun. Und wenn du allein über dein eigenes Leben nachdenkst, wie viel Grund hätte Christus gehabt, vor dir auszuspucken und zu sagen, du bist es nicht wert, mit dir habe ich nichts zu tun. Denn du bist ein Sünder seit deiner Geburt. Deine Sünde in deinem Fleisch ist verachtenswert. Da ist keine Kraft, sondern nur Schwachheit. Doch Jesus ist gekommen, reiner als der reinste Engel Gottes, und hat uns Sünder aufgenommen, angenommen, voller Mitleid und voller Erbarmen, sodass wir Gemeinschaft mit ihm haben sollen. Und dies hat er bewirkt, indem er seine Liebe bewiesen hat. Jesus hat sich nicht nur ein Auge ausgerissen, damit wir sehen können, besser erkennen, was wir tun müssen. Er hat sich kein Bein ausgerissen, um uns zu helfen, ein besseres Leben zu führen. Er hat sein heiliges und gerechtes und sündloses Leben gegeben, um ein vollkommenes und vollständiges und völlig genügsames Opfer zu geben als Bezahlung für all unsere Schuld, für all unsere Schwachheit, für all unsere Krankheit, für all unser Elend. Glaubst du daran? Vertraust du darauf? Ist das, was Christus getan hat, deine Glückseligkeit? Suche sie nirgendwo sonst. Das war der Fehler der Galater. Suche deine Glückseligkeit an keinem anderen Ort als an dem Kreuz von Golgatha. Christi Versöhnungsbereitschaft, Christi herzliche Annahme von Sündern und Christi Selbstopfer aus Liebe, sie markieren den Ort, wo deine Glückseligkeit ist, wo allein du sie finden kannst. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Vertraue dich ihm an. Bitte ihn um Gnade. Er ist der Geber der Glückseligkeit. Und eine zweite Anwendung. Wo ist deine glückselige Vergebungsbereitschaft? Leidest du vielleicht an christlicher Gesetzlichkeit? Nun, das ist nicht einfach nur ein etwas anderes theologisches Konzept. Es ist eine Position deines Herzens. Frage dich, wie bereit bist du zur Versöhnung? Wie leicht fällt es dir, das Unrecht zu vergeben, das dir angetan wurde? Paulus schreibt in Epheser 4, Vers 32, seid aber zueinander gütig, mitleidig, vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Die glückselige Erkenntnis der Gnade in Christus befähigt uns, nicht hartherzig und selbstgerecht auf unsere Stellung zu achten, sondern wie Paulus hier seine Hand auszustrecken und zu sagen, seid wie ich, denn ich bin wie ihr. Keine Überheblichkeit, sondern echte Sehnsucht nach Gemeinschaft. Hast du diese glückselige Vergebungsbereitschaft? Hast du diese glückselige Haltung der Versöhnung in deinem Leben? Und dann, wo ist deine glückselige Wertschätzung? Christliche Gesetzlichkeit entstellt unsere Seele mehr, als die Leiden von Paulus seinen Körper entstellt hatten. Die Galater konnten die Versuchung der Schwachheit entkommen, die Paulus ihnen gab, optisch gab. Aber von der Versuchung durch die Gesetzlichkeit wurden sie selbst infiziert. Von der Versuchung, auf diese großen, heldenhaften, starken, gut aussehenden Männer zu schauen und zu sagen, oh, so will ich sein, mit dieser Kraft auftreten, dieses Ansehen haben, diese Autorität ausüben. Ob du eine gesetzliche Gesinnung hast, zeigt sich daran, wie gut du solche annehmen, wie gut du solche wertschätzen und dich an ihnen erfreuen kannst, die nicht deinem Bild von einem starken, reifen, vorbildlichen Christen entsprechen. Bist du dir bewusst, dass du in deiner eigenen Kraft auch niemals dem Maßstab der Gerechtigkeit entsprichst? Du selbst hast Gnade und barmherzige Annahme von Christus erfahren. Und bewirkt diese Erkenntnis, dieses Bewusstsein eine Annahme von Schwachen in deinem Leben. Ein herzliches Erbarmen. Ist diese Gnade in dir eine Triebkraft zur gnädigen, herzlichen Aufnahme anderer in und trotz all ihrer scheinbaren Schwachheit? Und zu manchen Dingen, die dir unangenehm sind, die dich vielleicht nerven, die nicht deinem Bild entsprechen. Römer 15, Vers 7, deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Und zuletzt, wo ist deine glückselige Liebestat? Eine gesetzliche Haltung führt uns immer wieder zu uns selbst. Es geht darum, wie wir etwas leisten können, vorankommen, etwas gut genug machen können, den Lohn bekommen. Ich brauche all meine Kraft für mich selbst, für meinen Status, für meinen Namen, für meinen Ruhm, für meine Gewissheit, um meine Hoffnung zu untermauern. Und selbst vermeintlich gute Werke und Taten der Liebe sind vor allem Berechnung. Ach, wenn Gott das sieht, dann wird er mich besonders segnen. Was ich alles getan habe, ich helfe diesen und jenen, was bin ich für ein vorbildlicher Christ? Gott muss mich lieben. Doch das ist keine Liebe. Das ist Berechnung. Das ist Berechnung. Kennst du die Liebe Christi? Bist du ergriffen von der Liebe Christi, die Jesus dir erwiesen hat, obwohl du ihm nichts bieten konntest? Paulus schreibt in Epheser 5, Vers 2, wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Und nun zückst du vielleicht den Stift und sagst, ah, okay, was muss ich tun? Ich muss mehr Leuten vergeben, ich muss mehr Taten der Liebe üben. Wie kannst du das denn erfüllen? Wie kannst du das denn erfüllen ohne dieses Konzept von christlicher Gesetzlichkeit? Finde deine Glückseligkeit in Christus. Lass seine Gnade und seine Liebe dein Herz befreien und erfüllen. Ja, möge die Glückseligkeit in Christus in uns allen echte Vergebungsbereitschaft und herzliche Annahme und tätige Liebe fördern, sodass Christus in allem verherrlicht wird. Dazu helfe uns Gott. Amen. Lass uns beten.